Herr Jesus, ich danke dir für die Maria, Herr, die sich nach dir ausstreckt, Herr, und nach deinem Heiligen Geist. Und ich bete, Jesus, dass dein Geist sie leitet, Herr, durch das, was du zu sagen hast, Herr, und dass wirklich du, Jesus, an die Herzen gehst, jedes Einzelnen heute Morgen hier, und anklopfst und das Rechte durch dein Wort, durch das Wort, Herr, in die Herzen gelangt, Herr, und du zu deinem Ziel kommst. Herr, gib der Maria jetzt deinen Segen. Amen.
Guten Morgen miteinander. Also vor einigen Jahren hat ein bekannter Moderator, Entertainer, Schauspieler, Komiker ein Lied gesungen. Und das hat ebenfalls angefangen mit: Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ich glaube, dass das Lied meine Generation und die älter sind, aber ich glaube, dass das Lied oder den Text auch die jungen Leute kennen, weil er einfach oft zitiert wird. Man manchmal vielleicht gar nicht mehr recht weiß, wo das hergekommen ist oder wo der herkommt. Und Jürgen von der Lippe hat das gesungen, 87, 25 Jahre ist das her, weil ich dann nachgeschaut habe. Ja, also ich denke, mit den Sorgen, Toni hat es heute jetzt da am Anfang schon ein bisschen was angesprochen, und ich glaube, da kann man jeden Tag kann man das zum Thema machen, weil mit den Sorgen, das ist wirklich so eine Sache. Also irgendwie ist es tatsächlich so, dass man, wenn man sich nicht irgendwie ausrichtet oder dass man am Morgen eigentlich schon, sage ich mal, wenn man wach wird, in den meisten Fällen Guten Morgen, liebe Sorgen, sagen kann. Und da sind die ja wirklich belastet. Also es gibt Lebensphasen, mal mehr, mal weniger. Wenn man manchmal durch eine Durststrecke geht, die länger dauert. Also es ist schon, selber einiges schon miterlebt. Also man muss sich da schon oft am Morgen anders wo ausrichten. Guten Morgen, lieber Gott. Und mein Thema heute ist in einer gewissen Weise, ich meine, man kann das sowieso irgendwie nicht in aller Gänze ausführen, aber wie geht man einfach mit den Sorgen um? Wann ist zu viel, wann ist zu wenig und wann haben sie vollkommen unberechtigt? Und so möchte ich einfach anfangen, es gibt verschiedene Bedeutungen von dem Wort Sorge. Also die Sorge, das eine Mal kann man eben in dem Sinn sagen, ich mache mir Sorgen. Also da geht es praktisch nicht um Fakten, sondern da geht es einfach um eine Befürchtung. Also ich fürchte das. Ich sorge mich, weil. Ich glaube, das kennt ja jeder. Man hört vielleicht irgendwie Nachrichten, man hört irgendwelche Mitteilungen und es in uns geht sogleich irgendwie irgendwas in Gang. Das ist die eine Bedeutung von dem Wort Sorge. Das andere ist auch Sorge im Sinne von Fürsorge gemeint. Also das für jemanden sorgen. Also das heißt, da steht im Vordergrund nicht die Sorge, weil vielleicht irgendwie irgendwas eintritt, sondern das ist die Sorge, weil man für jemanden Verantwortung trägt und eben seiner Fürsorgepflicht nachkommen muss. Das ist das andere. Dann gibt es da ein anderes Wort für das Sorge, das ist eben im Sinne von Vorsorge. Also das heißt, da geht es eben darum, dass man vorausschauend ist, dass man auch plant, also dass man sich praktisch vorsorgt, aber eben in einem gesunden Maß. Und heute möchte ich über die erste Bedeutung ansprechen, in der es darum geht, dass wir uns einfach um was Gedanken machen, obwohl wir gar nicht wissen, ob uns das mal trifft, um das, was wir uns sorgen. So möchte ich jetzt einmal eine Sorgeneinstellung weitergeben. Die Sorgeneinstellung, die ist: Wenn mir etwas gefährlich erscheint, muss ich mir darüber große Sorgen machen und stets mit der Möglichkeit seines Eintretens rechnen. Also das ist so eine Sorgeneinstellung, wenn man denke, wenn man sowas so im Herzen hat, und sowas haben eigentlich schon viele im Herzen, dass man dann schon gebunden ist oder sehr gebunden ist, dass man sehr unruhig lebt, weil es einfach ständig Informationen gibt, die einen beunruhigen. Und jeder weiß, wenn man sich sorgt, dann ist man unruhig. Dann quälen einem die Gedanken, und ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat, also ich kann das schon auch aus eigener Erfahrung wenn man dann so gegen 4 Uhr wach wird, weil der gröbste Schlaf vorbei ist, dann werden die Sorgen einfach schon ganz schön groß. Also da drehen sie wirklich die Gedanken und also das ist, man ist ja nicht selten, dass man dann einfach mit Kopfschmerzen aufwacht, weil man einfach da nicht zur Ruhe kommt. Ein schwedisches Sprichwort sagt, Sorgen verleihen einem kleinen Ding einen langen Schatten. Das ist einfach was, wenn man sich sorgt, das ist nachhaltig. Und grundsätzlich, so denke ich, wissen wir eigentlich alle, dass es einfach nicht gut ist, sich zu sorgen. Und dass dieses sich Sorgen das Leben nicht besser machen. Ganz im Gegenteil. Also es ist immer so, dass, wenn man das dann schon weiß, warum lasst man es dann nicht? Und es war schön, wenn das so leicht war, wenn man da einfach so leicht aussteigen kann. Es ist nämlich so, dass wir uns einfach in einem Spannungsfeld befinden. Und zwar, eben wie ich zuerst gesagt habe, es ist einfach so, dass man einfach schauen muss, man sorgt sich um was und dann ist es wichtig, dass man einfach mal für sich mal benennt, um was sorge ich mich und dann praktisch auch irgendwie so selektieren muss ich jetzt da Fürsorge treffen, also muss ich irgendwie irgendwas in Bewegung setzen oder soll ich die Sorge einfach in Gottes Hand legen? Und dann ist eben noch ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt halt aufgrund von meinen Befürchtungen eben Schritte unternehme, dann ist es eben auch ganz wichtig, dass die Schritte, die ich unternehme, dass die gesund bleiben. Ihr kennt dann ja den Ausspruch, dass man von beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Also genauso ist es, wenn ich sozusagen aufgrund von einer Sorge, anstatt praktisch für zu sorgen, also in einem gesunden Maß zu sorgen, einfach eben ängstlich reagiere und dann ist dieses Fürsorgen eben nicht mehr gesund, sondern ich verfolge dann einfach in dieses Sich-Sorgen. Also ich komme dann einfach nicht raus. Und genauso ist es eben auf der anderen Seite, wenn ich aufgrund von einer Sorge einfach, naja, das gebe ich jetzt einfach in Gottes Hand. Einfach zu, mir ist zu einfach, mach alles einfach in Gottes Hand, versteht es nicht verkehrt, komme ich auch dann nur drauf. Also da ist wirklich die Gefahr, das eine ist wirklich in Gottes Hand zum Geben, aber das andere ist einfach eher in die Richtung, dass man jemanden oder sich selber vernachlässigt. Also so gibt es einfach diese verschiedenen Punkte. Und so einfach so nach dem Motto, ja, der Herr wird schon machen. Und so ist es, seht ihr, dass das einfach alles gar nicht so leicht ist. Wie ich mich vorbereitet habe, aus unserem Leben unzählige Beispiele bringen können, einfach in diesem Spannungsfeld, wie man da umgeht und dass manches auch wirklich eine Zeit braucht, bis man irgendwie weiß, wo es hingeht. Ein kleines Beispiel möchte ich euch erzählen, dass das vielleicht ein bisschen praktischer wird. Wie unsere Kinder klar waren, da gab es mehr Zeit, ich habe jetzt Heiden Hans gefragt, ob er sich da noch erinnern kann, also das war dann in den 90er Jahren, da war es mit den Ausbildungsstellen ganz, ganz schlecht. Und da hat man dann immer gehört, dass eigentlich so die junger Leute oder was, Anfang 2000, dass die teilweise einfach nicht diese Stellen mehr gekriegt haben, wo sie sich gewünscht hat, also teilweise einfach ganz was anderes machen müssen. Also die Firmen haben wenig ausgebildet und ich weiß das so in diesen Mütterrunden, wo man dann so beieinander ist, man hat ja dann ja mehr Zeit, man ist einfach noch mehr in Kontakt, wenn die Kinder klar sind. Da war das immer wieder Thema. Und irgendwie hat mich das dann einesteils beschäftigt, sondern andererseits hat es mich einfach so genervt, weil man praktisch da sozusagen mit diesem Sich-Sorgen in was uns gesund gekommen ist. Man hat dann schon gemeint, man muss dann die Kinder dieses und jenes und Schule und was weiß ich, einfach sehr viel Druck aufgebaut. Und ich kann mich da noch erinnern, dass ich es einfach am Herrn auch hingelegt habe. Und das ist für mich so ein bisschen in verschiedener Hinsicht so zu einem Leitspruch geworden, dass ich gesagt habe, Herr, erstens ist jetzt die Zeit noch gar nicht und der, wo du Himmel und Erde erschaffen hast, dir wird es wohl möglich sein, zu gegebener Zeit einen Ausbildungsplatz zu schenken. Und da bin ich wirklich zum Stehkämmer da drin. Und deswegen ist es schon wichtig und da ist es eben auch so, dass man dann nicht in diese Vernachlässigung kommt, dass man sagt, okay, jetzt wird es der Herr schon machen und lass dann einfach alles laufen. Unsere Aufgabe ist dennoch, die Kinder zu erziehen, wirklich, dass sie fleißig sind, dass sie ehrlich sind, einer Gott nahe bringen, einfach wirklich einer zum Lernen, dass man einfach beten kann. Das andere ist wirklich auch das, dass man dass man auch sieht, was für die Möglichkeiten sind da schulischerweise, wo kann man sie fördern, aber auch wo sind sie überfordert und so weiter. Ich kann jetzt zum Beispiel von dem, das waren ja jetzt, war ja jetzt einfach viele, viele Jahre, wo man ja einfach auch nicht gewusst hat, wo es hingeht. Und ein Beispiel jetzt von einer ist ja jetzt schon in Ausbildung, beziehungsweise hat sie beruflich schon in eine gewisse Richtung ist eine gewisse Richtung eingegangen. Und das war wirklich ganz lustig. Er hat sie wo beworben. Wenn er mir gesagt hätte, wo er sie beworben hätte, dann hätte ich vor lauter Sorge, dass er keine Enttäuschung erlebt, gesagt, nein, das lasst lieber bleiben, weil da hat man keine Chance. Und das war wirklich eine Stelle, da wo ein paar tausend Bewerber sind und weniger wie 50 nehmen es. Und er hat es uns nicht gesagt. Er hat das alles selber gemacht und hat dann irgendwann gesagt, du, jetzt muss ich da und da hin. Und er hat dann tatsächlich ein persönliches Vorstellungsgespräch gekriegt und die haben ihn genommen. Also das ist wirklich so was, da wo ich sage, mei, da könnte man jetzt sagen, gell, haben wir alles richtig gemacht. Aber das ist nicht so. Wir haben einfach vertraut. Einfach damals kann ich mich erinnern, ich habe einfach vertraut. Ohne dass ich sage, sondern nur, Herr, wo du Himmel und Erde erschaffen hast, Arschteil wirst du dann schon haben. Und er führt dann einfach auch. Und der Philipp hat sich dort zu bewerben, das war wirklich ein Impuls. Das war überhaupt nicht, dass da geredet worden ist, er hat einen Impuls gehabt. Und das hat er dann einfach gemacht. Und es war ganz eigenartig. Und so gibt es ganz, ganz viele weltliche Zitate bezüglich Sorge. Da habe ich einige rausgesucht. Ich denke, dass ihr da vielleicht auch manche kennt. Du hast die Wahl. Du kannst dir Sorgen machen, bis du davon tot umfällst. Oder du kannst es vorziehen, das bisschen Ungewissheit zu genießen. Oder die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Oder ein großer Teil der Sorgen besteht aus unbegründeter Furcht. Oder von allen Sorgen, die ich mir machte, sind die meisten nicht eingetroffen. Oder ein Psychiater ist ein Mann, der sich keine Sorgen machen braucht, solange andere Menschen sich welche machen. Und wenn man dann da so ein bisschen googelt, da findet man wirklich mehr als genug solcher Zitate. Ja, und den nächsten. Eine indianische Weisheit sagt, dass die Vögel des Kummers und der Sorge über deinem Haupt kreisen, kannst du nicht verhindern. Doch du kannst verhindern, dass sie in deinem Haar Nester bauen. Ich glaube, ihr kennt es vielleicht auch schon, aber es ist wirklich eine gute. Und dann gibt es Noah, der hat echt auch Sorgen. Was mache ich, wenn es Krieg gibt? Was ist, wenn ich mir ein Studium nicht leisten kann? Was ist, wenn ich keinen Job finde? Was ist, wenn ich in einem Cartoon lande? Ende. Was ist, wenn dieser Cartoon gar nicht lustig ist? Also, war gescheit, er darf mal aufstehen. Und dann gibt es eben die Sorgen, die wir alle kennen. Das ist so eine Grafik von, ich glaube, 2005 oder so. Was die Deutschen am meisten bedrückt, dass sich meine finanzielle Lage verschlechtert, 60%, das glaube ich, hat sie auch nicht, sehr viel geändert, dass ich im Alter für Lebensunterhalt und Gesundheitskosten nicht aufkommen kann, ist sicherlich auch nicht weniger geworden, dass sich meine Gesundheit verschlechtert, die Sorge, glaube ich, ist auch gleich geblieben, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, beziehungsweise keine Arbeitsstelle finde, möchte ich jetzt mal sagen, das ist vielleicht, besonders wenn man dann schon älter ist, sicherlich jetzt mehr ausgeprägt, dass ich bei den vielen Veränderungen mit meinem Wissen nicht mehr mithalten kann. Da ist es so, dass die sagen, dass man sich da keine Sorgen macht, aber das glaube ich ganz ehrlich gesagt nicht, weil das ist so schnelllebig und wenn man immer merkt, dass, wenn man älter wird, man hat wirklich das Gefühl, dass man irgendwie den Faden verliert, wenn man dann da irgendwo nicht in irgendwas eingebunden ist. Also das finde ich, und dass ich von einem Terroranschlag betroffen werde, das glaube ich, dass das tatsächlich ist, dass sie manche vielleicht Sorgen machen, aber nicht wirklich die große Runde. Zum Beispiel gestern war es ganz lustig, wer Nachrichten gehört hat, da hieß es einfach, dass so viele Leute diese private Zusatzversorgung nicht mehr zahlen können und dass sie halt jetzt einfach so Spartarife, also dass es halt so ist, wenn jemand das nicht zahlen kann, also man muss praktisch jemanden behandeln, das ist gesetzlich, aber diese Versicherungen können sich das praktisch auch nicht mehr leisten. Und da ist es so, wenn ich halt ein oder zweimal nicht zahle, dann fahre ich sozusagen in so einen Sondertarif ein. Und das ist schon was, das was Angst macht. Gell? Wenn ich jetzt sage, ich kann jetzt einfach, weil beruflich dieses und jenes ist, ich habe mir was leisten können und kann mir das nicht mehr leisten. Und dann wäre ich krank, was ist da? Da kann man sich schon Sorgen machen, selbst wenn einem noch nichts fällt. Und so denke ich, dass das alles eigentlich Befürchtungen sind, die wir jetzt da so gelesen haben von der Grafik oder was ich sage, wo ich sage, die kann man eigentlich nicht wegleugnen. Und wenn man realistisch in die Welt schaut und dann sieht man einfach, wie vieles unstabil ist und unsicher ist und dass wirklich bei manchen Dingen selbst Gelehrte nicht wissen, was kommt. Wenn man diese Finanzkrise anschaut, ich meine, wenn man da irgendeine so eine Talksendung und haben da so ein paar, da die wirklich was verstehen, also das sind unzählige Meinungen. Eigentlich ist wirklich ganz, ganz viel Unsicherheit da. Politisch, wirtschaftlich, ökologisch, überall gibt es Probleme. Also wenn man drei Grad, kann man einfach aufzählen, Kriege, dann Naturkatastrophen, Treibhauseffekt mit der Folge einfach von stärkeren Winden, starken Niederschlägen, dann das Verschieben von Klimazonen, Gletscherrückgang, Veränderung des Eises in der Antarktis, dann der Internet mit allen Gefahren, Computersucht, Alkohol, auch schon bei Jugendlichen, Drogen, Krankheiten. Wenn ich jetzt so das letzte halbe Jahr, wo ich jetzt in keinem Krankenhaus arbeite, was man so mitkriegt, auch junge Leute, die wirklich schwerwiegende Krankheiten haben. Also es ist schon so, wenn man so ein bisschen ja, so nichts dagegen zum Setzen hat, das kann einen schon, wenn man so wach in die Welt schaut, das kann einen schon sorgen. Und man kann schon denken, ja, was wird denn werden? Das kann ja mich genauso treffen. Es ist ja nichts, bin ja nicht besser und nicht schlechter. Und auch der Druck in der Arbeit nimmt auf die Gesellschaft zu. Die Arbeitgeber verlangen immer mehr von den Arbeitnehmern und stehen aber auch selber so unter Druck. Aus verschiedenen Gründen. Und von beider Seiten ist Rücksichtslosigkeit und Anspruchsdenken da. Also man kann das wirklich ohne Ende ausführen. Es gibt so eine Präsentation, das Paradox unserer Zeit. Und möchte jetzt mit euch ganz kurz anschauen. Allerdings ist es so, dass wir es nicht bis zum Ende schauen, weil dann zum Schluss können wir sagen, die passen jetzt, also die kann man schon anschauen, aber die passt jetzt nicht da dazu. Und ich möchte euch bitten, zuerst habe ich gedacht, ich lese euch vor, weil ein oder zwei Folien sind wahnsinnig schnell wieder weg und man kann das nicht steuern, weil das eine fertige Präsentation ist. Das müsst ihr einfach schnell lesen. Ich glaube, es ist doch gescheiter, jeder liest selber. Und genau. Okay? Thank you. Ja, ich denke, dass diese Präsentation einfach wirklich für sich spricht. Und was ist der Grund dafür, dass es uns einerseits so gut geht wie noch nie? Wir haben alle zum Essen, wir haben alle zum Wohnen. Es können wirklich alle versorgt werden, nicht unbedingt auf hohem Niveau, aber jeder kann zum Essen kriegen, jeder kann ein Dach über den Kopf haben. Wir haben Zugang zu Medikamenten und trotzdem sorgen wir uns zu sehr. Und ich glaube, wenn Menschen uns von früherer Zeit beurteilen daten, dann daten sie tatsächlich sagen, wir leben im Land der Glückseligen. Und trotzdem ist es nicht so. Und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Gründe, die bei jedem Menschen, und bei jedem Menschen sind sicherlich ein bisschen anders gelagert. Ich habe, einfach, wie ich mich so ein bisschen jetzt auch vorbereitet habe, auf das, irgendwie ist es bei mir immer so, dass ich ein bisschen was verstehen möchte, warum ist es so. Man kann jetzt einfach sagen, und es gibt wirklich viele Gründe, und es ist jetzt auch gar nicht so sehr angesprochen, wenn man jetzt sich sorgt, weil bestimmte Dinge Fakt sind, sondern es geht wirklich darum, weil wir in einer Zeit leben, die einfach irgendwie komisch ist. Und da hat in dem Zeitmagazin gab es ein Interview mit einem Psychologen, Wolfgang Schmidbauer heißt der, und ein bisschen was aus diesem Interview habe ich rausgenommen und möchte es einfach auch ganz kurz mit euch durchgehen, weil ich es einfach tatsächlich recht interessant gefunden habe. Die Unsicherheit ist das Lebensgefühl, das heute am stärksten verbreitet ist. Und sie hat vor allem mit dem Finanzsystem zu tun, in dem wir leben. Wir fühlen uns deshalb so ausgeliefert, weil wir sehr von der Geldwirtschaft geprägt sind. Geldwirtschaft ist grundsätzlich eine Angstwirtschaft. Je stärker die Geldwirtschaft alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt, desto ängstlicher werden die Menschen. Die Frage, aber im Schnitt geht es den Menschen besser als vor 30 Jahren? Die Antwort, der Wohlstand nimmt zu, aber Angst und Depressionen nehmen auch zu. Das hängt damit zusammen, dass wir in der Wohlstandsgesellschaft viel mehr falsch machen können. Also er beschreibt dann da eben auch, dass es eben zu viele Möglichkeiten gibt, irgendwie irgendwas zu entscheiden. Und wenn man sich für irgendwie irgendwas entschieden hat, dann weiß man im nächsten Moment, jetzt hätte es ja noch andere Möglichkeiten gegeben. Also so ist das irgendwie, so hat er das einfach auch irgendwie ein bisschen ausgeführt. Er hat dann eine Situation von einem Patienten, den er in seiner Praxis gehabt hat, beschrieben, was eben auch so ein bisschen das widerspiegelt, wie heutzutage, von der heutzutage, was jetzt arbeitsmäßig läuft, was da so abläuft. Vielleicht die nächste, diese. Die Kapitalisierung sickert immer tiefer ein bis zu den emotionalen Wurzeln. Früher gab es Organisationen, die so Geborgenheit vermittelt haben wie die Post, die Bahn, große Firmen wie Siemens. Diese Strukturen haben sich aufgelöst. Ein Patient von mir, ein fähiger Techniker bei der Post, wurde nach einer Umstrukturierung in ein Callcenter der Telekom abgeschoben. Dort musste er eine Arbeit machen, die nichts mit seiner Qualifikation zu tun hatte. Er sollte unzufriedene Kunden beschwichtigen, obwohl er selbst unglücklich war. Dass solche Menschen psychische Probleme bekommen, ist nicht überraschend. Die Frage, wer heute sein Arbeitsleben beginnt, glaubt nicht mehr, seine Karriere planen zu können. Wie verändert uns das Ende der Gewissheiten? Es führt zu vielen Resignationen, bei anderen zu einer Zockermentalität, zur Vorstellung, möglichst viel Geld in kurzer Zeit zu verdienen, um Sicherheit für das Leben zu erlangen. Einige schaffen das und werden dann zum leuchtenden Vorbild. Viele scheitern und für sie nimmt das Gefühl von Unsicherheit zu. Wenn man schaut, einfach die jungen Leute heutzutage, also es gibt ja kaum mehr, dass die irgendwie feste Verträge kriegen. Einfach meistens gerade irgendwie ganz kurzfristige Sachen. Also dieses Planen ist einfach was man wirklich sagen muss, was einfach wegfällt. Er hat sich dann auch noch darüber geäußert, dass es oft, wenn man früher so war, wenn man einfach fleißig ist, wenn man einfach eine gute Sozialkompetenz hat, wenn man ehrlich ist, dass man dann im Leben einfach vorankam und dass es heutzutage doch oftmals so an vorderster Stelle ist, wenn man einfach finanziell einfach in einer gewissen Weise aufzahlen kann, dass man dann da, auch wenn man jetzt, sag ich mal, vielleicht in seiner persönlichen oder im Charakter nicht unbedingt jetzt so top ist oder so vorbildhaft ist, dass man aber dennoch in der Gesellschaft aufgenommen wird. Und obgleich natürlich weiß man, wenn das so ist und wenn man nur aufgrund von irgendwelchen Dingen aufgenommen wird, dass man so schnell, wenn man dort ist, ist man auch wieder weg, was auch wieder Unsicherheit verschafft. Also das heißt, es ist einfach große Angst und eben auch große Unsicherheit da. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Das kalte Herz, und da beschreibt er, dass Geld das Mitgefühl zwischen den Menschen schwinden lässt. Also man sagt ja, Geld verdirbt den Charakter, aber das sagt er so nicht, sondern dass das nachhaltig den Charakter den verändert. Und so werden einfach gewisse soziale Fähigkeiten verkümmert, und so denke ich einfach, dass wir in so einer Zeit leben. Also wir sind praktisch mit, man kann da jetzt ohne Ende weiter philosophieren, aber wir werden einfach von so einer Gesellschaft, oder wir leben in derer Zeit, wir leben in derer Welt und sind auch da davon beeinflusst. Ganz nett war es gestern, ist mit der Süddeutschen, kommt immer Wochenende so ein Magazin, und das ist die City von London. Und dann steht, der böse Geist des Bankenviertels. Vor 200 Jahren wurde Charles Dickens geboren. Eigentlich könnte ganz London das Jubiläum feiern, aber den wenigsten ist nach Feiern zumute, weil der Kapitalismus immer mehr Menschen Angst macht. Und keiner hat besser beschrieben als Dickens, wie sie aussieht, die Armut, die heute so vielen droht. Ein Stadtspaziergang durch eine Vergangenheit, die einiges über die Zukunft verrät. Und dann möchte ich euch noch mit einer Geschichte konfrontieren, und zwar die heißt Die Rezession der heißen Würstchen. Es lebte einmal ein Mann mit seinem Stand am Straßenrand, und er verkaufte Würstchen. Weil er schwerhörig war, hatte er kein Radio, und weil er schlecht sah, las er keine Zeitung. Aber er verkaufte köstliche heiße Würstchen. Das sprach sich herum, und die Nachfrage nach den Würstchen des Mannes stieg von Tag zu Tag. Er investierte in einen größeren Stand, einen größeren Herd und musste immer mehr Würstchen und Brot kaufen. Er holte seinen Sohn nach dessen Universitätsstudium zu sich, damit er ihn unterstützte. Und dann geschah Folgendes. Der Sohn sagte eines Tages zum Vater: Hast du denn nicht im Radio gehört? Eine schwere Rezession kommt auf uns zu. Der Umsatz wird zurückgehen. Du solltest nichts mehr investieren. Der Vater dachte: Nun, mein Sohn hat studiert, er schaut täglich fern, hört Radio und liest regelmäßig den Wirtschaftsteil der Zeitung. Der muss es schließlich wissen. Also reduzierte er seine Wurst- und Brotbestellung und sparte bei der Qualität der eingekauften Waren. Und dann nahm er auch die Reklameschilder weg, weil er eben auch nicht mehr so viel gehabt hat. Und das Schlimmste, die Ungewissheit vor der Zukunft ließ ihn missmutig werden im Umgang mit seinen Kunden. Und dann passierte es. Praktisch über Nacht brach sein Geschäft zusammen. Du hast recht, mein Sohn, sagt der Vater. Wir befinden uns tatsächlich in einer gewaltigen Rezession. Menschlicher Weisheit hat man da geglaubt. Man hat einfach diese Sorge, wo man gehabt hat, einfach als Faktum genommen und hat dementsprechend reagiert. Und wie schaut es bei uns aus? Ist es dann nicht bei uns auch einfach oft so, dass wir einfach, sage ich mal, wenn es Situationen gibt, dass wir einfach menschlichen Weisheiten vertrauen, menschlichen Ratschlägen, anstatt vielleicht in den Situationen Gott zu vertrauen? Und eben als Folge, wenn man sie in eine verkehrte Richtung ausrichtet, was sehr schnell passiert, und kennt es ja auch selber, dass man irgendwie, man muss manchmal wirklich erst sortieren, dass man eben dann in einer Art und Weise reagiert, wie eben gerade vorgelesen. Und da kann man eigentlich ganz viel kaputt machen. Man kann manchmal tatsächlich an dem vorbeigehen, was eigentlich gedacht und geplant war von Gott für uns. In Gottes Wort steht: Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Sorget euch nicht. So steht es in Matthäus 6, 26. Ich glaube, dass den Bibelvers auch jeder kennt. Und ich habe mir so gedacht, mei, und der Gedanke, wenn ich sowas lese und wenn man gerade irgendwie in sowas steckt, naja, wenn ich ein Vogel war, dann tat ich mir leichter. Aber ich bin halt einfach kein Vogel. Und trotzdem hat es der Herr uns tatsächlich bildlich einfach auch gezeigt, dass sein Wort Wahrheit ist und er hat uns, seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Und er ist unser Versorger. Das Wort ist als Ganzes wahr. Er sagt, er versorgt. Aber wir sagen, wir leben ja schließlich in dieser Welt und sind keine Vögel. Und trotzdem ist es so, was ich jetzt so ein bisschen aufgeführt habe, dass es doch irgendwie möglich sein muss, dass man, obwohl die Fakten in der Welt so sind, wie sie sind, dass man doch irgendwie Ruhe und Frieden finden kann oder können muss. Also es muss doch irgendwie möglich sein. Ich meine, der Herr sagt das in seinem Wort uns auch zu. Also was ein Fakt ist, das ist, wenn man, dass es einfach unmöglich ist, dass wenn wir uns ständig Sorgen machen, dass man dann gleichzeitig Frieden haben kann. Also dass man, das geht nicht. Ich glaube, das kann jeder irgendwie oder nachvollziehen. Und glaub ich glaube, erlebt ja jeder. Wenn ich Sorge habe, habe ich keinen Frieden. Und das, Gottes Wort lässt uns auch nicht im Unklaren, wie wir mit Sorgen umgehen sollen. Weil ja, es gibt da wirklich unzählige Bibelstellen. Und, aber das sind jetzt auch Bibelstellen, die ihr alle kennt. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Oder in Matthäus 6, 31. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Oder in Matthäus 6, 34. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Matthäus 13, 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Also Dornen gesät, das ist einfach auch, damit man einfach die Sorgen, dass einfach Gottes Wort nicht lebendig werden kann. Bei dem Vers in Matthäus 6, 34, seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Wenn ich den Vers lese, das ist für mich tatsächlich immer so, dass sofort da ist, der Herr sagt, heute ist der Tag des Heils. Also morgen, wenn morgen ist, dann muss das Morgen erst zu heute werden und dann ist der Herr ja auch da. Also er sagt, heute und jetzt bin ich da. Und wenn wir besorgt sind und einfach immer auf morgen schauen, erleben wir nicht, weil morgen ist der Herr nicht da. Also der Herr ist erst da, wenn morgen zu heute wird. Und das ist einfach auch wirklich ganz wichtig. Im 1. Petrus 5, 7 heißt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also demütigt, das heißt wirklich, also es hat was mit, ja, mit Loslassen einfach zum Zwar, wir möchten einfach eigentlich immer alles selber festhalten und möchten eigentlich auch alles immer selber in einer gewissen Weise handeln. Aber wir sollen uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Oder in der Endzeitrede in Markus 13, 11, und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Also das ist auch so was gewesen, wie ich so zum Glauben gekommen bin und dann beschäftigt man sich ja mit allem und mit Verfolgung und was weiß ich, was man dann auch immer so hört. Aber für mich ist dieser Vers auch so wichtig geworden. Ich muss mich da nicht sorgen, weil für solche Zeiten, wo man wirklich sich nicht vorbereiten kann, sagt der Herr, sorgt euch nicht, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Also er ist einfach bei uns da. Und ich glaube, diese Bibelstellen kennt jeder von euch. Und auch da ist die Frage, warum setzt man es denn nicht einfach um? Wenn man eigentlich sowieso weiß, dass das Umsetzen von denen Dinge uns zum Segen werden wird. Sind wir dumm? Oder was ist dann los mit uns? Und das glaube ich nicht. Also ich denke, dass jeder mehr hat es eigentlich gern. Jeder wünscht sich, dass er das umsetzen kann, das was wir umsetzen sollen. Und ich glaube, dass der Punkt ist, dass wir, wenn wir in diesen Sorgen, also dass der Punkt ist, dass wir Gott nicht zuhören, wenn wir einfach in den Dingen stecken. Und dann wird sie sagen, also das stimmt nicht, wir beten. Und das möchte ich sagen, ja, das stimmt schon, wir beten. Wir beten schon. Aber ich glaube, dass wir oftmals trotzdem so handeln, wie es in Matthäus 6, 31 bis 33 steht. Seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch zugefügt werden. Und das, glaube ich, ist tatsächlich das, da wo man einfach sich, wo jeder sich selber in einer gewissen Weise reflektieren muss und auch reflektieren darf. Jesus ermahnt uns da, dass wir nicht immer um uns selber drehen sollen, sondern dass wir, und das tun wir eben auch meistens im Gebet. Also wenn man Sorgen hat, man kommt wirklich von Herrn, von Thron, und man legt ihm die Sorgen hin. Und das ist ja auch legitim. Aber es sollte eigentlich nicht an erster Stelle sein. An erster Stelle sollte wirklich sein, dass man praktisch, dass der Herr den ersten Platz einnimmt. Nicht unsere Sorgen und nicht unsere Nöte. Es steht da, dass der Herr ohnehin weiß, was in unserem Leben ist. Wir können ihm und wir dürfen ihm das sagen. Er weiß das aber ohnehin. Aber wenn es da steht, dann ist es einfach so, dass er uns freisetzen möchte, dass wir wirklich zuerst praktisch ihn an erste Stelle setzen. Ihn loben, ihn preisen, ihn ehren. Danke sagen für das, was ihm möglich ist. Danke sagen für das, wo er uns beschenkt. Einfach in einer ganz anderen Ausrichtung zu ihm geben. Das, wenn man es dann auf dem Herzen hat, dass man ihm seine die Sorgen dann hinlegt, dass man bittet um Weisheit, dass man bittet um Erkenntnis, dass man bittet, dass er Türen öffnet. Das ist keine Frage und soll man auch machen. Er sagt, ja, er bittet und es wird euch gegeben. Aber ist es nicht an erster Stelle? Und das ist eben wichtig, dass wir ihn an erste Stelle setzen, egal wie es uns geht. Und das ist immer wieder die Herausforderung, und zwar wirklich egal, wie es uns geht. In Matthäus 12,37 steht, kennt ihr auch alle, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist eigentlich jetzt eine ganz andere Ausrichtung. Das erste Gebot, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und dann sollst du deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich meine, das mit dem Herrn lieben, ja, so früh uns möglich ist, das geht noch, aber dann die Nächsten lieben wie uns selber. Aber das ist auch tatsächlich ein Gebot, dass wir wirklich auch mehr und mehr mit allem, was uns ausmacht, mit allem, was los ist in unserem Leben, dass wir wirklich diese Liebe, die der Herr für uns hat, dass wir diese Liebe auch für uns selber in Anspruch nehmen, dass wir sozusagen zur Ruhe kommen, einfach in dem, was er uns zusagt. Wichtig ist, dass der Herr einfach Raum und Möglichkeiten kriegt, dass er reden und dass er wirken kann. Und ich möchte auch nur auf eins ansprechen, das ist, dass der Herr unser Herz sieht. Also wenn wir in Druck und in Notzeiten, also ich möchte jetzt mal sagen, wenn jemand nahe zum Glauben kommt, erlebt er das ganz oft über Bitten und Verstehen, dass sie Dinge einfach verändern. Wenn man länger im Glauben ist und man praktisch eher den Herrn immer so als Notnagel nimmt, so quasi, wenn alles gut geht, dann lebe ich meins, und wenn dann wieder Druck kommt, dann gehe ich einfach zum Herrn und möchte, dass er dann wirkt. Und wenn man sich dann vielleicht wundert, weil vielleicht bestimmte Dinge nicht passieren, dann glaube ich, muss man vielleicht auch nochmal genauer hinschauen, was für einen Platz der Herr hat in meinem Leben. Ist er wirklich in jeder Situation an erster Stelle? In Sprüche 3, 5 bis 6 heißt es: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Also vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Überbitten und verstehen. Und wirklich, wenn er praktisch in allem, also er sagt, in allem, in unserem Leben, wenn wir unser Leben in Gottes Hand gegeben haben, dann dürfen wir wissen, dass praktisch auch alles an ihm vorbei muss, dass er sozusagen sein Ja oder Nein gibt. Dann dürfen wir auch wissen, dass er sagt, dass denen, die mich lieben, alles zum Besten werden wird. Was ist es nicht, also es hört sich vielleicht immer wieder dieser Ausspruch manchmal als der Hohn oder abgedroschenes Ohr, aber das stimmt nicht. Also der Herr sagt, und an dem dürfen wir uns einfach festhalten. Und das ist auch der Punkt, dass in bestimmten Situationen er den Raum nicht kriegt, um zu reden, um uns wirklich eine andere Ausrichtung zu geben. Wir halten einfach oft fest an unseren Vorstellungen, wie irgendwas zu funktionieren hat oder funktionieren sollte. Ihr kennt die Geschichte vom wahren Weinstock. Steht in Johannes 15, im Vers 7, und das herunter jetzt erstmal: Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also ganz oft erinnern wir uns, wir werden bitten, was wir wollen, und es wird geschehen. Aber es steht hier vorn: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also das heißt, er gibt eine Weisheit im Gebet. Er gibt eine Weisheit, ich habe mir das nochmal ausgeschrieben, vor einiger Zeit, als ich vom Jakobusbrief ein bisschen was gemacht habe. Weisheit von Gott, das ist nicht Kopf, da ist nicht ein Kopfwissen gemeint, sondern wenn Gott Weisheit gibt, dann gibt er uns Einsicht, wie wir in seinem Sinne handeln sollen. Also das heißt auch, in seinem Sinne beten sollen. Wenn wir in ihm bleiben und meine Worte in euch bleiben, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und da geht es wirklich nicht um das, dass unsere Wünsche erfüllt werden, sondern es geht einfach darum, eben wie ich sage, dass wir Weisheit haben, was wir bitten. Und im Vers 4 steht: Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Also das ist einfach so, wenn ich abgeschnitten bin von Gott, erlebe ich keine Frucht. Also in Galater 5, 22 sind ja die Früchte des Geistes beschrieben: Freude, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und eben unter anderem als Frucht auch Frieden. Und in allen Umständen, auch wenn sie Situationen nicht verändern, kann man dennoch Frieden finden, weil wir ihm vertrauen können. Einfach wieder zurück, was ich euch erzählt habe, auch mit Zukunftssorgen, auch bezüglich der Kinder, zum Schauen, nicht vernachlässigen, fürsorgen, was ist zu machen oder wo darf man tatsächlich was einfach, wo man einfach Gott vertrauen darf. Vertrauen, das ist einfach der Punkt schlechthin. Ich weiß natürlich auch, dass es aufgrund von der eigenen Biografie manchen Menschen einfach wirklich schwer fällt zum Vertrauen, weil sie vielleicht auch als Kind nicht erlebt haben oder ganz wenig erlebt haben, was heißt Vertrauen, dass einem Vertrauen geschenkt wird, also dass man jemandem vertrauen kann. Es gibt ganz, ganz viele Dinge da, wo den Kindern einfach das Vertrauen geraubt wird, wo sie erleben, man kann sie auf nichts verlassen. Und trotzdem ist es so, wenn du erkennst, es fällt mir einfach schwer, einfach am Herrn zu vertrauen, dann darf ich zum Herrn hingehen und kann sagen: Herr, es fällt mir schwer, dir zum Vertrauen. Ich kann ihm einfach das sagen, und du darfst sicher sein, wenn du es wirklich ehrlich meinst, dass er dir es einfach beibringen soll, dass er es dir sagen soll, dass er dich vielleicht herausfordert, aber dass er dich nicht überfordert, indem dass er dir sagt: Du, mir kannst du vertrauen. Und ich glaube, dass er da wirklich, wenn du das ernst meinst, dir in einer Art und Weise begegnet, die dir wirklich staunen lässt. Und dann, wenn du mit ihm so Stück für Stück erlebst, dass es mit ihm anders ist, als für das, was man erlebt hat oder wie es in der Welt ist, dass es einfach ermutigt, auch mehr und mehr alle Sorgen auf ihn zu werfen. Und sie einfach in den Situationen, die sie vielleicht manchmal nicht ändern, sie trotzdem mit Frieden beschenken zu lassen. Und die Basis von Frieden ist einfach beim Herrn Vertrauen. Ich kann ihm vertrauen, weil er einfach dasselbe ist, gestern, heute und morgen. Und er offenbart dir auch die Wege, dass du nicht auf einer Seite vom Pferd fällst, also dass du nicht alles zu locker oder auch nicht alles zu schwer nimmst, dass man sie nicht zu sehr sorgt oder in Sorge verfällt oder einfach in diese Vernachlässigung. Damals im Paradies hat der Mensch einfach mit dem Bruch von der Beziehung zu Gott ist einfach der Frieden verloren gegangen. Und jeder kennt dieses unbarmherzige Gesetz, das von da ab geherrscht hat, dass einfach die Leistung zählt. Es zählt nur das, was du tust. Das heißt ja, im Schweiße seines Angesichts soll es gelingen, für sich, dass man da im Schweiße seines Angesichts für sich sorgt. Aber wir leben einfach nicht mehr alttestamentlich. Wir haben einfach Jesus. Wir leben zwar allerdings auch in einer Zeit, wo die Beziehung zu Gott immer weniger gelebt wird. Also nur vor vielleicht 60, 70 oder 50 Jahren, die Menschen haben mehr Gottvertrauen gehabt, weil auch wenig Möglichkeiten waren. Also wir leben in einer Zeit, wo man meint, dass man eigentlich alles selber irgendwie handeln kann. Und das ist auch, und das ist auch sowas, das ist auch ein mit was wir einfach auch konfrontiert sind. Und das ist eben auch ein Grund, dass es uns eines Tages, wie ich zuerst schon gesagt habe, besser geht und trotzdem man keine Ruhe und kein Frieden einkehrt. Also im Sinne ist es einfach, dass man Frieden kriegt, weil man, dass wir ihm, uns zu ihm ausstrecken, um einfach diesen Frieden zu kriegen, um ruhig zu werden, um überlegen zum Kinder, um sein Reden zum Herrn. Und ja, werdet wie die Kinder, steht auch, wir sind auch oftmals viel zu kompliziert. Und ein Kind, das schaut einfach auf seine Eltern und erwartet ihn, besonders wenn Not ist, was die Eltern einfach auch sagen. Und so sollen wir auch in einer gewissen Weise einfach wieder wie Kinder werden. Ich habe nur eine Präsentation gefunden, die heißt, was Gott versprochen hat. Und die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten und vorher einfach nur beten. Herr Jesus, ich möchte einfach wirklich danken, dass du ein lebendiger Gott bist, ja. Ich möchte dir einfach wirklich danken, dass du ohnehin alles von unserem Leben weißt, Herr. Herr, dass du unsere Sorgen kennst, unsere Nöte kennst. Herr, du weißt, wie wir ticken, Herr. Herr, du weißt, Herr, ob wir ängstlich sind, Herr, oder ob wir einfach schnell alles so locker nehmen, Herr. Herr, du musst uns zurechtrichten, Herr, und zurechtbringen, Herr. Und ich möchte dir wirklich danken, Herr, dass wirklich nichts in unserem Leben, dass dir nichts in unserem Leben entgleitet, sondern, Herr, dass du einfach die Zügel in unserem Leben in deiner Hand hältst, Herr. Und wir möchten sie dir auch immer wieder geben, Herr, die Zügel unseres Lebens, Herr. Wir möchten wirklich immer wieder, wo man merkt, man hat es vielleicht selber in die Hand genommen, immer wieder sie an die zurückgeben, Herr. Herr, um einfach auf den rechten Weg geführt zu werden, Herr. Ich danke dir, Herr, ist eigentlich so leicht und doch so schwer, Herr. Aber ich danke dir wirklich, Herr, für deinen Heiligen Geist, Herr, der einfach uns alles offenbaren möchte, was in deinen Gedanken ist, Herr, über unserem Leben. Danke, Herr, dafür. Amen.